Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Der Moorfrosch ist Lurch des Jahres und natürlich ließ es sich Titanic nicht nehmen, mit eben einem Bild von Christian Lindner, wo Lurch des Jahres drunter stand, auf Social Media zu titeln. Fand ich auf jeden Fall großartig.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Was ja echt wenige Leute über mich wissen, ist, ich hasse falsche Sprichwörter. Die nerven echt wie Drahtseile.
Ja.
Und ich denke, damit habe ich den Nagel abgeschossen und damit den Vogel auf den Kopf getroffen.
Ja.
Aber alter Schwede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen in der Montagsfolge der Familienpackung.
Und schon ist der Hund in den Brunnen gefallen. Und
genau.
Das Kind wird in der Pfanne verrückt. Mein Lieber, ich muss dir gestehen, ich bin immer noch bewegt.
Aha.
Ich habe zwei Familien erlebt. Mhm. Und das war wirklich rührend. Ich war Donnerstag in Wien, soll dich herzlich grüßen von deinem alten Kumpel Tristan Hawks,
ja,
dessen Vater wiederum Matthias Hawks bekannt ist als Zukunftsforscher.
Mhm.
Das macht er schon seit vielen Jahren und die haben ein neues Projekt, das heißt The Future Project, erzähle ich vielleicht nochmal länger drüber. Was mich so gerührt hat war, Vater und Sohn haben ein bisschen so wie wir dieses Boomer-Millennial-Ding, hart sportlich, aber liebevoll.
Mhm.
Die Mutter ist eher so psychologisch unterwegs und macht so einen Freundlichkeitsansatz. Also sie erklärt, warum Freundlichkeit, Respekt, Höflichkeit auch als Prinzip in der Wirtschaft total erfolgreich sein kann.
Mhm.
Und der Bruder Julian, der so ein bisschen zurückhaltender ist wie dein kleiner Bruder, der macht so Grafik und Gestaltung und Illustration im Hintergrund.
Mhm.
Und so eine seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten funktionierende Familie zu sehen, wenn die so auf einer Bühne agieren, merkst du ja, ob da Spannungen sind oder nicht, hat mich einfach total bewegt. Und Samstag waren wir eingeladen, deine Mutter Suse, schönen Gruß, die dritte Hostin hier zum 60. Geburtstag von Tim Renner, der war mal Kultursenator hier in Berlin, die Staatssekretär, das ist was anderes, und hatte ein Plattenlabel und früher hat er Radio gemacht und so. Und seine Tochter, die ungefähr so alt ist wie du, hielt eine kurze Rede auf ihren Vater.
Mhm.
Und das war wirklich berührend, weil sie sagte, ja, wir hatten auch so unsere Zeiten, wo die Distanz relativ groß war, aber ich profitiere sehr von dir und deinem Wissen und ich habe so viel gelernt und du bist mein bester Freund.
Mhm.
Und das waren zweimal so Langzeitfamilien, die so funktionieren. Das hat mich natürlich auch irgendwie so an uns erinnert.
Mhm.
Und mir einfach so einen tiefen Glauben an dieses Konzept Familie gegeben.
Großartig.
Und wenn du so andere beobachtest dabei, das ist toll.
Ja, herzlich willkommen
in der Familienpackung
zur Wochenschau.
Hajo
und Paul
Schumacher.
Ich bin Journalist Rummeiner, Paul ist
Gartenlandschaftsbauer und Musiker.
Und wir gucken in die abgelaufene, aber auch in die künftige Woche. Ja, da war ja eine Menge los.
Oh ja.
Und wir kommen zur ersten Rubrik.
Haken dran.
Was kommt nicht vor?
Ja, Taylor Swift.
Die hat ein bisschen verloren, ne?
Ja, irgendwie
haben wir
ist sie drüber
geredet.
Nicht mehr ganz so aktuell. Außerdem nicht Robert Habeck und Volodymyr Zelensky.
Ja, und bei mir, also das teile ich und Olaf Scholz kommt auch nicht vor. Dafür Christian Lindner etwas länger. Aber da wollen wir mal gucken, was du dazu findest, weil deine Band Udo Butter und das Team, man kann schon sagen, euer Lieblingsfeind war in den letzten Jahren immer Christian Lindner.
Und ich glaube, wir hatten recht.
Die Geschichte hat euch recht gegeben. Ich fand euch ja manchmal ein bisschen derbe, aber na gut, kommen wir gleich noch zu.
Volkes Stimme.
Volkes Stimme. Erstmal ganz vielen Dank für die vielen netten Zuschriften zu unserem Wahlkampf-Special 61 Millionen, das Frank Staus mit mir gemeinsam bestreitet. Frank Staus, einer der besten Wahlkämpfer der Republik. Die letzten 30 Jahre hat er Scholz, Schröder, Wowereit, Malu Dreyer alle zu Wahlsiegen geführt, manche auch nicht. Da haben wir wirklich sehr viele positive Resonanzen. Vielen Dank dafür. Ganz herzlichen extra Dank an Professor Schüller als Essen. Aber jetzt muss ich dir hier mal was vorlesen. Guten Tag, Herr Schumacher. All diese politischen Talkshows gehören ein für alle Mal eingestampft. Da sitzen ein paar medienschaffende Besserwisser, die zu glauben wissen, wer hier wo wann was falsch gemacht hat. Ob der Herr Scholz ein schlechter oder guter Kanzler ist, kann jeder Bürger doch für sich selber entscheiden. Ich persönlich sage ja, er war ein guter und vernünftiger Kanzler. Der Herr Habeck ein guter oder schlechter Wirtschafts- und so weiter. Diese Talksendungen spalten noch mehr die Republik, heizen das Volk noch unnötig auf. Jeder glaubt, seinen Senf zu allem dazugeben zu müssen, auch Satiriker. Dagegen ist die Ampel ein Waisenkind, nur lustig und nervig und respektlos. Auch andere Kabarettisten und Konsorten. Man schädigt ihren Ruf. Es gibt auch Grenzen des komplett Geschmacklosen. Du siehst das hier. Mhm. Zwei DIN A4 Seiten, eng beschrieben. Das geht die ganze Zeit so weiter. Mhm. Und ich wundere mich, warum sich jemand die Zeit nimmt, sich über irgendwas aufzuregen. Es gibt doch diesen Aus- oder Umschalteknopf. Also wenn es jemand nervt, was in diesen Talkshows geboten wird, kann man es doch einfach abdrehen. Aber warum schreibt man so unfassbar lange Leserbriefe, wo ich mir denke, Mann, ey, wie viel Zeit haben die Leute?
Ich denke, das klingt nach einem gut gemeinten Ratschlag von jemandem, der dir sachlich seine Kritik darlegen wollte. Ja. Vor allem an deinen Rollen, die du anscheinend in derzeitig ausgestrahlten Politsendungen so einnimmst. Ich weiß ja nicht, wie du dich da schon wieder...
Nein, das geht gar nicht um mich. Das geht so um Talk generell. Ne? Also, dass man das einfach alles lassen sollte. Ja, aber genau. Aber
dann, weißt du, dann bist du doch eher Medium. Du bist eher Ventil. Du bist eher Vertrauensperson. Du musst das als Privileg sehen. Diese Person öffnet sich gegenüber dir. Okay. Ja? Und kann dich dahingehend als Freund betrachten.
Mann, ey, deine Mutter, die Psychologin, hat wirklich ganze Arbeit geleistet.
Ich wollte gerade sagen, ich bin so zen.
Ja.
Der Untergang der Woche.
Tja, der Untergang der Woche. Also, Christian Lindner. Ja. Paul, wie stehst du zu deinem Lieblingspolitiker?
Ich kann nicht sagen, dass es absehbar war, was sich jetzt rund um das Scheitern der Bundesregierung abgespielt hat. Wir waren schon immer als Band gegen eine vom Markt bestimmte, unreguliertere Form der Wirtschaft.
Das ist jetzt politischer Inhalt.
Ja. Meinst du, ich soll eher persönlich werden?
Ja, gerne.
Okay. Ja, Christian, ich weiß ja jetzt nicht, was das sollte, aber ich glaube, du kannst dir jetzt echt auf die Fahnen schreiben, dass bei der nächsten Bundestagswahl, ja, es viele Prozente geben wird, die eben nicht deiner Partei zugutekommen und leider auch wahrscheinlich anderen großen Parteien nicht.
Also erster Punkt mal, es brennt lichterloh, wenn der Generalsekretär und der Geschäftsführer beide ihren Rücktritt erklären oder quasi gefeuert werden. Das sind so die letzten, ja, schützenden politischen Soldaten, die vor Christian Lindner stehen. Er hat jetzt den Ex-Justizminister Marco Buschmann zum Generalsekretär gemacht, ein ganz enger Vertrauter von ihm. Also da werden die Reihen nochmal weiter geschlossen. Die entscheidende Frage ist ja, es gibt ja zwei recherchierende Teams, ne? Die Zeit und die Süddeutsche sind ja dieser Vorbereitung des Ampelauses auf der Spur. Und die Süddeutsche hat jetzt dieses 8-Seiten-Papier veröffentlicht am Ende der vergangenen Woche, wo ganz klar zu ersehen ist, es gab einen Plan. Und zwar einen ziemlich detaillierten Plan, wie man dieses Ampelaus provoziert. So, Christian Lindner hat was sehr Interessantes gesagt. Er habe dieses Papier nicht zur Kenntnis genommen. Das heißt, es kann schon auf dem Tisch gelegen haben, aber er hat einfach immer dran vorbeigeguckt.
Drüber gelesen.
Und ja. Er hat währenddessen Sudoku am Handy gespielt, während die anderen so. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend, weil wenn ein Parteichef und Finanzminister, wenn dessen Partei sowas aushackt.
Dann hast du einfach schlechte Arbeit als Parteispitze
also
geleistet.
Entweder hat dir deine Partei hat hinter deinem Rücken irgendwas angestellt. So, sehr unwahrscheinlich. Trotzdem, jetzt mal recherchetechnisch gesehen, es fehlt noch die Smoking Gun. Also letztendlich der Nachweis, dass Christian Lindner dieses Papier gekannt hat, im Detail gekannt hat und womöglich sogar einen Auftrag gegeben hat oder bei der Entstehung irgendwie beteiligt. beteiligt war. In dem Moment, wo das rauskommt, ist er geliefert. Ne, dann ist der Tatbestand der Lüge quasi erfüllt. Mhm. So, und dann werden wir erleben, was passiert. Ich vermute mal, dass dann Marie-Agnes Strack-Zimmermann übernimmt, weil die ja die ganze Zeit in Brüssel war. Die war nicht dabei, die ist quasi sauber. Mhm. Und jetzt kommt am Wochenende raus, Christian Lindner und seine Ehefrau Franka Lehfeld bekommen ein Kind. Und dieses Kind schlüpft im Frühjahr 2025. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, es ist sowieso alles irgendwie Show und berechnet, dann könnte man ja auch auf den komischen Gedanken kommen, dass die Zeugung jetzt einfach mal so getimt wurde in das Wahlkampfjahr 2025, weil Babyfotos sind natürlich ein absoluter Kracher im Wahlkampf. Ne?
Das wäre absolut verrückt.
Also du meinst so Empfängnis nach Wahlkampfkalender.
Total. Ich stehe regelmäßig an Supermarktkassen und wundere mich über das nach wie vor bunte Sortiment an diversen Magazinen, die es dort zur Auswahl gibt. Also egal ob Fernsehwoche, Computerwoche, Sportwoche, Autowoche, Kochenwoche, Gartenwoche.
Ja, und da wird überall Christian Lindner mit Baby vorne drauf
sein. Ja, oder halt Kate oder ich weiß nicht, irgendwer aus Monaco oder sonst wie. Aber meinst du echt, also das, weil ich glaube, dann sind wir tatsächlich jetzt in diesem Umschwung hin zur Pretend-Politik. Also dann sind es die Bilder, die produziert werden, also quasi die Social-Media-Politik.
Im Prinzip jetzt, ist das TikTok-Politik. Ich sage ja auch nicht, dass es so war. Ich sage nur, wenn man das Gefühl hat, man wird hier sowieso nur von irgendeinem Entertainment-Beauftragten wieder Nase rumgeführt, dann darf man irgendwie nichts mehr ausschließen. Mhm. Und das ist mein größtes Problem mit dieser FDP-Geschichte. Gelogen wird in der, oder sagen wir mal so, nicht immer ganz die Wahrheit, wird in der Politik häufiger mal. Ne? Also wenn Olaf Scholz sagt, wir kriegen ein grünes Wirtschaftswunder, das wird so wie in den 70er Jahren oder so, da kann man auch sagen, das war so hart an der Wahrheit vorbei, aber da muss man halt unterscheiden, was ist so politische Lyrik und was ist wirklich eine harte Lüge. Das ist mein größtes Problem damit, dass alle Vorwürfe, die insbesondere von rechts gegen die Eliten, die da ihre Spielchen spielen, am Volk vorbei, also alle diese Politikverdrossenheitsnarrative werden einfach auf einen Schlag bedient. Und man kann nicht mal sagen, das ist jetzt irgendwie zugespitzt oder bösartig oder so. Nein, stimmt einfach. Es ist ein Stückchen politischer Kultur oder nicht nur ein Stückchen, sondern ein großer Brocken politischer Kultur über die Wupper gegangen. Und das ärgert mich als Bürger. Was hast du?
Untergang war es nicht wirklich, aber es war so ein bisschen wie wieder aus dem Untergrund aufgetaucht, war das Hallo von Angela Merkel jetzt zurück mit ihrem neuen Buch und einmal kurz zumindest für anderthalb Tage die Nachrichten beherrschend.
Weißt du, was sie angeblich an Vorschuss bekommen haben soll für dieses Buch?
Nee, aber ich habe gehört, Putin soll sich entschuldigt haben für dieses Canine Power Play.
Ja, das mit dem Hund.
Genau, ereignet haben soll. Angela Merkel hat wohl Angst vor Hunden und Putin soll einen.
Bei einem Besuch, ja.
Genau, bei einem Besuch von Angela Merkel, also seinen Hund mit ins Meetingzimmer gelassen
haben. Und der schlich so um Merkel rum und man sah, dass ihr das nicht so riesig geheuer war. Und es war jetzt
auch kein Pudel. So. Also nee, ich meine, es gibt auch bestimmt gefährlich aussehende Pudel so, aber ja.
Also, ne? Vorschuss 12 Millionen Euro hätte ich auch mal gern als Vorschuss für ein Buch.
Vor allem aber für Print dieser Tage.
Sie hat am ersten Tag nur 35.000 verkauft, was natürlich auch eine Menge ist bei 42 Euro. Das Exemplar, naja gut, für 700 Seiten, das ist auch schon stolz. Aber Sebastian Fitzek zum Beispiel verkauft mal eben 80.000 am ersten Tag. Ne? Und was mich ein bisschen gewundert hat, es stand eine gigantische Schlange bei der Buchpräsentation hier im Kultur.
Um hier Signaturen abzuholen.
Ja, und die wollten natürlich als Weihnachtsgeschenk und manche hatten gleich 3-4 unterm Arm.
Das war auf jeden Fall verrückt.
Und sie hat nach einer Stunde die Signierstunde abgebrochen.
Ja.
Weil es war offenbar nur eine Stunde vorgesehen und sie ist dann einfach gegangen und die Leute standen aber immer noch ohne Ende.
Ums Karree.
Und ich finde, ey, da muss man doch seine Fans bedienen, oder? Oder geht man da einfach aus einer Signierstunde? Und das Irre ist, viele Leute haben dann die vielen Bücher, die sie alle schon unterm Arm trugen, wieder zurück auf den Tisch gelegt.
Okay.
Weil sie wollten die Bücher mit einer Unterschrift.
Also sind ihr da 500 einmal kurz flöten gegangen?
Oder so. Aber ich meine, wenn ihr als Band bei einem Auftritt
Kannst du nicht machen.
Oder?
Also,
ich finde, das geht nicht.
Ja, und wenn ich halt, also sie war halt jetzt Künstlerin.
So, genau.
Und nicht Terminkalender.
Ja, genau.
Da muss man ein bisschen Menschlichkeit zeigen.
Draußen vor der Tür.
Draußen vor der Tür bekommen wir Millennials vielleicht in diesem Jahr noch oder zumindest im kommenden Jahr unseren ersten Heiligen.
Ach,
Carlo Acutis, geboren am 3. Mai 1991 in London und verstorben am 12. Oktober 2006 in Monza, Italien, war ein computeraffiner italienischer Jugendlicher, der mit 15 Jahren an Leukämie starb. Ach. Er war tief religiös und wurde unter anderem dafür bekannt, sogenannte eucharistische Wunder zu dokumentieren und auf einer Website zu katalogisieren. Mhm. So auf die Nachfrage, was eucharistische Wunder sind, unerklärte Erscheinungen an einer konsekrierten Hostie.
Aha.
Also auf jeden Fall, so wenn so Blutflecken und sowas wieder erscheinen. Nach seinem Tod soll Carlo Acutis im Jahr 2019 und im Jahr 2021 zwei weitere Wunder vollbracht haben,
ja,
die jetzt dazu geführt haben, dass sein Leichnam, der tatsächlich immer noch aufgebahrt ist, nun heilig gesprochen werden soll.
Okay.
Ja, und damit haben die Millennials ihren ersten Heiligen.
Wer hätte das gedacht? Kennst du Simon Harris?
Nee.
In einem deiner Lieblingsländer Europas, nämlich in Irland, war der bislang Regierungschef. Es wurde in Irland gewählt.
Aha.
Und Simon Harris lag eigentlich in den Umfragen weit vorne. Und dann passierte Folgendes. In einem Supermarkt traf er auf eine Pflegekraft namens Charlotte Fallon. Und die hat sich darüber beschwert, die Regierung tue nichts für behinderte Menschen. So, und Harris war natürlich, langer Wahlkampftag und so, war irgendwie genervt und hat dann so vor sich hingemurmelt, dass stimmt nicht. Und dann hat er ihr so genervt die Hand geschüttelt und sich weggedreht. Und dann hat sie ihm hinterhergerufen, ja, schüttel nur Hände und dreh dich um und ignoriere das alles. Und dann ist er nochmal umgedreht, guckte ganz wütend und dann ist er aber abgedreht. So, und jetzt bei den Wahlen ein deutliches Stimmenminus, auch offenbar infolge dieser ganz kurzen Szene, die mitgedreht wurde und natürlich sich über Social Media brutal verbreitet hat.
Autsch.
Ehrlich gesagt, ich habe vollstes Verständnis dafür, du bist da im Wahlkampf, im Supermarkt und jemand ist dann auch ein bisschen impertinenter. Es ist einfach schon auch eine, ja, so eine Geduldssportaufgabe, dann immer und immer wieder, gerade im Wahlkampf, so die Fassung zu behalten. Mhm. Wir wissen ja, wie schnell man da mal an der falschen Stelle lacht oder irgendwie sowas. Aber es ist doch wirklich irre, dass sich ein Wahlergebnis durch so einen Minimoment, und die einen sagen, das steht für ganz viel, für die Arroganz der Macht, und die anderen sagen, ey komm, habe ich vollstes Verständnis für. Aber dass so ein Minimoment wahlentscheidend sein kann, das fand ich interessant.
Eine weitere Unterschrift unter meiner These, wir befinden uns in der Pretend-Politik.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Warst du mal auf Borkum?
Wo waren wir mal?
Ich glaube nicht. Wir waren auf Norderney.
Und wir waren auf Wangerooge.
Wangerooge waren wir auch. Auf Borkum gibt es einen geheimen Brauch. Das sogenannte Klasomfest. Das ist immer am Tag vor Nikolaus.
Okay.
Und das hat so alte Seefahrertradition. Und der Klasom ist so ein Gespenst, der steht dann immer auf.
Mhm.
Es geht darum, dass sechs Männer da irgendwie gegeneinander kämpfen und dann rennen sie durch die Straßen von Borkum und jetzt fängt es an. Natürlich ist Alkohol im Spiel und es gibt irgendwelche Regeln, die keiner versteht. Und für die Insulaner ist das ganz wichtig. Das ist so unser geheimer Brauch. Also wir reden auch gegenüber den Festländern da nicht drüber. Das ist wirklich so geheim. Diese Klasome, die haben ein Kuhhorn.
Mhm.
Und mit diesem Kuhhorn, wenn sie einer jungen Frau habhaft werden, geben sie der mit dem Kuhhorn so ein paar Hiebe auf den Hintern. Die einen reden von Prügeln, die anderen sagen, das ist eher so ein Klaps. Also es bleiben wohl offenbar rote Striemen zurück.
Ui.
Also es tut wohl ein bisschen weh, aber es ist halt dieser Brauch.
Okay.
So, und jetzt sagen Menschen, die mit diesem Brauch nicht so viel zu tun haben, das sei frauenfeindlich, Gewalt gegen Frauen. Das stimmt, formal gesehen.
Mhm.
Auf der anderen Seite, solange die Frauen der Insel sagen, das ist unser Brauch, das gehört dazu und dafür nehmen wir das in Kauf, kann man ja sagen, Brauch schlägt kurzfristigen Schmerz. Darüber gibt es jetzt eine Riesendebatte und die Borkumer fühlen sich natürlich total unverstanden, weil die sagen, ey, alle, die das jetzt hier bewerten, die kennen diesen Brauch überhaupt nicht. Das ist unser Ding, unsere Geschichte, das ist Tradition, das ist jedes Jahr und das geht euch überhaupt nichts an. So, wenn man sich so Bräuche anguckt, naja, so Maibaum oder so, da kloppen sich die Jungs dann auch, wenn die das eine Dorf dem anderen den klaut. Und Karneval ist ja auch immer so die Winteraustreibung. Da geht es dann auch immer um Erschrecken. Halloween, Süßes oder Saures, ist ja auch so eine Drohung. Ne? Entweder du gibst gibst mir was oder ich schmier dir Zahnpasta unter die Türklinke. Das heißt also, sowas wie Gewalt oder rituelle Gewalt ist ja in ganz vielen dieser Bräuche irgendwie so mit eingebaut. Und jetzt ist die entscheidende Frage, sind solche Bräuche nicht mehr zeitgemäß, gehören die abgeschafft? Weil sie in diesem Fall halt Gewalt gegen junge Frauen beinhalten. Sollte man den Brauch dahingehend korrigieren, was die Borkumer jetzt auch sagen? Also sie sind bei diesem Schlagritual deutlich vorsichtiger geworden. Früher hatte das Kuhhorn war noch mit Sand gefüllt. Das war also dann so ein richtiger Zuschläger. Also das Ganze findet jetzt deutlich zärtlicher statt. Oder soll man so einen Brauch einfach abschaffen und sagen, das ist alter Kram, das gehört sich nicht mehr?
Ich würde da ähnlich wie bei deinem Leserbrief vorgehen und zum gemeinsamen Diskurs über die Sache einladen, während man es gemeinsam erlebt. Also ich glaube, dass auch dies einmal mehr wohlgemeinte Ratschläge zu mehr Inklusion sind. Also vielleicht ist das ja einfach der Wunsch danach, dieses Fest ein wenig inklusiver zu gestalten und da so ein bisschen die Härte rauszunehmen, um eben, weiß ich nicht, vielleicht Älteren, Jüngeren oder sich ja sexuell auch anders orientierenden Personen irgendwie einen Einstieg zu ermöglichen.
Also für mich ist die Frage, wie sehen die Borkumer Frauen das? Wenn die sagen, wir nehmen diese Gewaltausübung hin, weil wir den Brauch wichtig finden, der hält unsere Inselgemeinschaft zusammen. Und das hat ja so eine Geschichte. Ne? Also die Insel da mitten in der Nordsee und Überschwemmungen. Und also du brauchtest, es waren lange Winter, du bist da zum Teil, brauchtest eine Gemeinschaft, die zusammenhält, wo man sich gegenseitig hilft. Und solche Bräuche sind natürlich auch dazu da, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.
Voll.
Und in dem Moment, wo die Frauen sagen, uns ist dieser Brauch wichtiger als diese paar Klapse, finde ich das okay, sollen die selber entscheiden. Und wenn die Frauen sagen, nee, wir finden das jetzt aber wirklich ein bisschen bescheuert, was ihr da macht oder was wir da machen, dann. Ich finde es problematisch, wenn Menschen von außen, die diesen Brauch und dieses alles, was das auch für die Gemeinschaft bedeutet, nicht so richtig beurteilen können, wenn die jetzt mit diesem einen einzigen Punkt Gewalt gegen Frauen kommen. Was es ja objektiv ist. Ich finde es total schwierig.
Ich möchte heute über ein weltweites Phänomen berichten, und zwar die runterladbare App Pokémon Go.
Ach.
Diese bedient sich eines Features, einer Fähigkeit der sogenannten Augmented Reality, also sowas wie eine draufprojizierte Realität, die man dann durch die Handylinse, also durch die Kameralinse auf dem Bildschirm seines Handys sehen kann und damit interagieren kann. In diesem Fall kann man Pokémon fangen nach dem sehr, sehr erfolgreichen Computerkonsolenspiel.
Ja.
Jetzt haben die Leute anscheinend die ganze Zeit nicht nur ihre Pokémon trainiert, während sie so durch die Welt liefen und jede Menge ihrer Daten zur Verfügung gestellt haben. Nein, im Hintergrund hat man wohl angefangen, verschiedenste Datensätze an AI-Trainings Software weiterzuverkaufen oder AI-Trainingssoftware-Entwickler weiterzuverkaufen. Und das bietet natürlich die einmalige Möglichkeit, gerade für sowas wie Schwarmdrohnen oder so, die in Zukunft vielleicht das Schlachtfeld in der urbanen Umgebung irgendwie dominieren könnten, anhand von, wirklich tatsächlich gescannter Umgebung, weil ja mit der Handylinse auf tatsächlich reale Umgebung gezielt wird, dieses als Trainingssätze zu benutzen. Und das ist auf jeden Fall
Riesenthema, weil ganz viele Datensätze werden derzeit benutzt, um KIs zu trainieren. Die brauchen ja möglichst viele Fälle, ne, um dann daraus irgendwelche Wahrscheinlichkeiten abzuleiten. Und wir Nutzer wissen das überhaupt nicht, ob jetzt unsere Instagram-Posts oder unsere Bewegungsdaten bei Google oder sonst wie für eine KI zum Trainingszweck benutzt werden. Und da gehört auf jeden Fall Transparenz ins Spiel. Und am Ende des Tages sind diese Daten umsonst und ich möchte schon auch entscheiden, darf jetzt meinetwegen, keine Ahnung, Meta, also Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, WhatsApp. Und wenn ja, dann könnt ihr mir da doch auch 5 oder 10 Euro für geben, für die Datennutzung. Das sind ja meine Daten.
Es gilt das alte Sprichwort, wenn es kostenlos ist, bist du das Produkt.
Das ist der eine Punkt. In dem Zusammenhang, letzte Woche wurde ja viel drüber geredet, über das erste Gesetz weltweit, das Jugendlichen bis zum Alter von 16 Jahren verbietet, eigene Domains bei Instagram, TikTok oder so weiter anzulegen. Das heißt, nicht komplettes Internetverbot für diese jungen Menschen, aber ihre Nutzung gerade von sozialen Medien und Plattformen soll eingeschränkt werden, weil sie da einfach zu viel dummes Zeug sehen, zu viel Gewalttaten, irgendwelche Schönheitsideale kriegen oder so. Hältst du das für einen richtigen Weg, zu sagen, Kinders, Finger weg, verboten?
Ja.
Oder kommst du jetzt auch wieder mit deinem sozialpädagogischen...
Ich glaube, die Aufklärung ist stärker als das Verbot. Also, oder ja, bedingt das eine das andere, muss es erst verboten sein, damit dann drüber aufgeklärt werden kann? Also,
wie ist das mit Heroin? Will man Heroin auch erstmal aufklären und sagen, das ist nicht schön, wenn ihr druff seid? Und ich meine Dopamin, was beim Nutzen sozialer Plattformen ja vom Körper selber, also eine körpereigene Droge, die hergestellt wird, ist nichts anderes als eine Suchtgeschichte. Mhm. Und ich glaube, Menschen, die ein Suchtproblem haben, denen jetzt mit freier Wahl und da müssen wir euch aufklären oder so zu kommen, nee, wer süchtig ist, der will halt mehr vom Stoff. Hm. Und ich finde das Experiment insofern spannend, weil die Frage ist ja, wie reagieren die Plattformen? Stell dir mal vor, Facebook, TikTok und die alle sagen, ja, wir ziehen uns komplett
anpassen.
Ja, das ist die eine These. Die andere These ist, wir suchen den Machtkampf mit der australischen Regierung und sagen, wenn ihr das Gesetz da verabschiedet, soll jetzt ein Jahr Zeit gegeben werden, damit die Plattformen so ein Altersverifikationssystem etablieren. Aber wenn du jetzt den offenen Kampf gegen die Regierung suchst und Meta sagt, wir ziehen unsere drei Produkte Facebook, Instagram und WhatsApp komplett aus Australien ab. Es gibt diese Dienste nicht mehr, weil dieses Gesetz uns zu sehr einschränkt. Gehen dann die Australierinnen und Australier auf die Straße und protestieren dafür, dass sie ihre Netzwerktechnologie, die ja auch Vereine, Familien und so weiter zusammenhält, dass sie die wiederkriegen?
Das also ist spannend.
Ja, genau. Suchen die Plattformen den offenen, wie sagt die FDP, die offene Feldschlacht gegen die australische Regierung oder nicht?
Ich finde das ein
total spannendes Experiment.
Ich glaube, da denkst du zu viel, dass Mark Zuckerberg wie Elon Musk ist, weil ich glaube, Zuckerberg ist, naja, auf eine ganz andere Art und Weise Elon Musk auf jeden Fall ebenbürtig. Und ich, also wenn man jetzt irgendwie mal einen Boxkampf wirklich sehen wollen würde, dann wäre es jetzt der.
Absolut.
Zwischen den beiden.
Absolut.
Family Affairs.
Die Family Affairs, hemmungslose Eigenwerbung für eigene Produkte. Ich kann nur den kommenden Dienstag oder auch Mittwoch, wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir aufzeichnen, empfehlen, wenn Frank Staus, der Wahlkampfguru, und ich uns über die Chancen der FDP, den Umgang mit Krisen, den Neuanfang durch Personalveränderung und so weiter stellen. Es gibt ja einige Beispiele von so Krisen in Wahlkämpfen. Ich finde auch die spannende Frage, bleibt das jetzt alles, was in der Vorweihnachtszeit so passiert, bleibt das irgendwie so zurück im alten Jahr und gucken wir im Januar vielleicht gar nicht mehr so sehr zurück? Also versendet sich das? Finde ich eine nicht unspannende Frage. Und dann hatten wir da, wo du sitzt, saß vergangene Woche Axel Hacke und hat uns sein neues Buch Aua präsentiert. Er hat auf seine alten Tage eine Reise durch seinen eigenen Körper unternommen und es ist unglaublich komisch. Das als Hörempfehlung.
Großartig. Ja, ich kann euch nur den 31.12. hier in der Volksbühne in Berlin ans Herz legen. Da spielen wir ein letztes Mal mit Udo Butter für dieses Jahr, aber geht auch gleich weiter am 28.02. in Hamburg und am 1.03. in Husum. Und dann sind wir auch irgendwann nochmal in Mitteldeutschland unterwegs zur Mitte des Jahres und weitere Termine lasse ich euch dann zu gegebener Zeit zukommen.
Mann, das klingt aber wie ein Tourprogramm, was sich so langsam findet, oder?
Auf jeden Fall.
Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt.
Oh, ich habe gleich drei Tiergeschichten.
Verrückt. Also ich kann einmal mit dem fliegenden Spaghetti-Monster anfangen. Batyphysosyphonophor.
Natürlich.
Eher eine Qualle als ein Tintenfisch. Sieht wirklich so aus, als hätte man ein halbes Kilo Spaghetti gekocht und die dann anderthalb Tage auf dem Herd vergessen und dann diesen Klumpen da rausgenommen, von dem sich so einzelne Spaghetto abwenden und abregeln. Gefunden vor Chile in der sogenannten Nazca Ridge, das ist eine Untersee-Gebirgskette, auf welcher man riesige Korallengärten gefunden hat und an die 109 Spezies wohl identifiziert werden konnten, darunter auch das fliegende Spaghetti-Monster.
Okay, und das trifft sich ganz gut mit einer etwas dramatischeren Geschichte, nämlich der Dünnschnabel-Brachvogel, zu Hause in Feuchtgebieten von Zentralasien bis zum Mittelmeer, ist weg.
Ui.
Also es gibt ein britisches Forscherteam, so Vogelschützer, die zusammen mit dem britischen Naturkundemuseum forschen und die haben in einer Studie im Fachjournal Ibis, scheint etwas mit Vögeln zu tun zu haben, haben sie festgestellt, dass diese Vogelart, der Dünnschnabel-Brachvogel, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht mehr existiert. Wir Menschen haben also ganze Arbeit geleistet und ihn ausgerottet. Dagegen steht ja das Tier des Jahres, Insekt des Jahres, ist die Schlupfwespe. Aha. Und erst vor wenigen Wochen habe ich Schlupfwespen gekauft im Briefumschlag, die nämlich die Motten, die Kleidermotten angeblich auffressen. In diesem Fall geht es um die Holzwespen-Schlupfwespe, weil die nämlich die Larven der Holzwespen auffrisst und damit Bäume schützt. Und die dritte Tiergeschichte, am Sonntag war ich mit deiner Mutter und Freunden, schönen Gruß an Bina und Hartmut, waren wir im Tiergarten und die hatten ihren Hund dabei. Ein Straßenköter, der so ein ganz klein bisschen nach Schäferhund aussieht, Cora. Und es ist echt nett, mit so einem Hund durch die Gegend zu laufen. Ich komme nicht dagegen an.
Ist schön zu finden.
Der Hund wird immer mächtiger in meinem Leben. Mal gucken, wie lange das noch gut geht.
Ups, fast vergessen.
Ja, ich hätte meine zweite Tiergeschichte fast vergessen.
Oh, ja.
Denn der Moorfrosch ist Lurch des Jahres. Und natürlich ließ es sich Titanic nicht nehmen mit eben einem Bild von Christian Lindner, wo Lurch des Jahres drunter stand, auf Social Media zu titeln. Fand ich auf jeden Fall großartig. Ansonsten, ja, irgendwas vergessen noch. Ich hatte noch eine sehr gute Geschichte, die mir irgendwie wieder abhanden gekommen ist, weil ich den Link falsch kopiert habe.
Ja.
Darüber, wie Jörg Kachelmann, unser ehemaliger Wetter Prophet.
Ist er ja immer noch.
Der hatte so geile Bezeichnungen für Gewitter.
Mhm.
So kleiner Hausrüttler.
Okay.
Und also ich glaube, es waren nochmal Blitze tatsächlich.
Ja, ja, ja.
Ich muss mich da, das ist auf jeden Fall eine Geschichte für nächsten Montag.
Ich finde das super, so Geschichten so halbgar ankündigen.
Ja, ja, klar, das sind die Cliffhanger, ey, wirklich.
Ja, du bist der geborene Journalist, du weißt es noch nicht. Also Busan ist eine südkoreanische Hafenstadt und da gab es die fünfte und entscheidende Verhandlungsrunde um ein internationales Plastikabkommen.
Aha.
Wir sind uns ja alle einig, dass Plastik ja doch sehr großzügig in dieser Welt verteilt ist. Wir essen, glaube ich, jeden Monat den Gegenwert einer Scheckkarte, einer Kreditkarte an Mikroplastik.
Ui.
Also das flottiert inzwischen überall durch unsere Körper, durchs Trinkwasser und das ist
ja großartig.
So, und was jetzt empörend war, ist, dass 220 Lobbyisten mit in diesen Verhandlungsrunden saßen. Diese 220 waren größer als die Delegation der EU und sämtliche ihrer Mitgliedstaaten. Umweltschützer, die natürlich diesen Kongress begutachtet haben, sagen, es sei eine unglaubliche Menge von Falschinformationen und Desinformationen zugange, weil die großen Plastikkonzerne, und das sind ja wirklich Riesenkonzerne, Weltkonzerne, alles getan haben, um dieses Abkommen zu verwässern, zu verschleppen und
sich
so weiter
aus der
und
Affäre
so fort
zu ziehen.
Ja, und ich denke mir manchmal, ey, wir reden hier über so viel Kokolores und diese wirklich großen, wichtigen Sachen, die gehen da leider mal ein bisschen unter in unserem täglichen TikTok-Wahn und insofern einfach nur noch mal ein Hinweis darauf, Lobbyisten machen schon für ganz schön viel Geld, ganz schön viel an Gesetzen.
Schmutzarbeit.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und was liegt an?
Mein Sohn.
Ja, in den dunklen Monaten stelle ich mir immer sehr gerne vor, was die Bäume eigentlich den ganzen Tag machen und wo die so herkommen. Denn wir denken ja gemeinhin...
Du wirst philosophisch.
Ja, total. Denn wir denken ja gemeinhin, dass der Baum, naja, der wächst da einfach so aus dem Boden.
Mhm.
Und der zieht sich das alles so aus dem Boden. Und aber also so ein Baum, der da jetzt auch schon vor unserer Geburt dann zum Beispiel gewachsen ist und sich versämt hat, der braucht ja auch keinen Dünger. Und wie geht das eigentlich? Mhm. Und da ist ja das Zauberwort Photosynthese, also die Energiebeschaffung des Baumes, bei welcher er durch die Spaltung von CO2 aufgenommenem in Kohlenstoff und eben abgegebenen Sauerstoff nicht nur uns frische atembare Luft zur Verfügung stellt. Nein, und da werden wir einmal mehr philosophisch, möchte man das Ganze in einen einfachen Prozess übersetzen, dann könnte man jetzt vereinfacht sagen, der Baum nimmt die Sonnenenergie, die er für die Photosynthese durch seine Blätter braucht, und baut sich damit aus den Kohlenstoff, sein
eigenes Essen.
Genau, seine weitere Krone quasi, sein weiteres Holz selber, indem er Sonnenstrahlen, Sonnenenergie quasi einfängt.
Also Blätter sind eigentlich Solarzellen, nur noch eine Umdrehung schlauer.
Genau.
Ja, faszinierend,
oder?
Dazu möchte ich dir mitteilen, dass nach dem neuesten Waldzustandsbericht nur 4% der Berliner Bäume keine sichtbaren Schäden aufweisen.
Ja, das will ich unterschreiben.
Das heißt also 4%, das heißt von 100 Bäumen sind 96 geschädigt?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie stark, aber das ist auf jeden Fall für Stadtbäume, die jetzt echt kein hohes Standalter haben, relativ normal inzwischen.
So, und jetzt meine Frage an dich als Gartenbauer. Du bist ja jetzt auch bei Temperaturen, die so die 0 Grad unterschreiten, auch nachts schon mal, bist du ja viel draußen.
Ja.
Wie ist das mit Kälte? Ich sag dir eins, nach diesem 2 Stunden Hundespaziergang war ich so richtig sauber, um mit Kachelmann zu sagen, großer Hausfreezer.
Ja.
Also von den Zehen bis zu den Fingerkuppen. Okay, ich gestehe, ich hatte auch keine Handschuhe. Meine Socken hätten...
Zähneklapperer, würdest du sagen.
Ein fraktaler Zähneklapperer.
Genau.
Was tust du? Hast du so Thermosocken, die sich selbst heizen? Oder?
Nee, ich sage einfach nur Zwiebel und es geht um Schichten.
Wie viele Schichten hast du dann so, wenn du nachzählst?
Also ein paar gute Socken, 2 Hosen, nämlich, also 3 Hosen, Unterhose, lange Hose, kurze Hose, wäre lustig, ne? Lange Arbeitshose.
Ja.
Und
ein paar Socken?
Ja, ein paar Socken.
Aber dann so feste, fette Thermo.
Ja, nee, so Wollsocken am liebsten.
In Arbeitsschuhen. Und Hände?
Trägst du meistens Arbeitshandschuhe und auch die gibt es gefüttert.
Hattest du schon mal so Momente, wo du so lange draußen warst, dass du richtig so deep...
Es wird eigentlich eher frozen? Nur eklig, wenn es so richtig nass ist. Also wenn du so einen nasskalten Tag hast, wo alles bei der Berührung nass ist und wo es die ganze Zeit irgendwie diesig ist oder im besten Fall noch regnet, dann wird es eklig, aber ansonsten alles voll aushaltbar.
Wir wünschen euch für die neue Woche möglichst wenig Kälte und viele warme Gedanken auf dem Weg in den zweiten Advent.
Genau.
Alles Gute euch.
Wir haben jetzt auch Abendessen, ne?
Genau. Lecker. Mama hat Spaghetti Bollo gemacht. Da hauen wir rein.
Tschüssi.
Ein Podcast von Funke.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.